Pink Channel live aus dem Breithaus und ich spreche jetzt mit der Justizsenatorin Anna Gallina. Hallo.
Hallo Wolfgang.
Ja, schön, dass du hier bist und es gibt gleich eine Veranstaltung, da geht es um Gewalt gegen queere Menschen. Was genau erfährt man da?
Also wir wollen als erstes heute Raum geben, um auch nochmal über die Ereignisse in Berlin zu sprechen, über den islamistischen Anschlag an der Stelle und sozusagen Raum geben, auch ein bisschen zu erörtern, was jetzt gerade so in der politischen Debatte ist und ob uns das eigentlich weiterbringt, ob wir vielleicht andere Sachen brauchen. Das ist wichtig und dann werden wir sehen, wie viel Raum noch da ist, um auch über die vielen anderen alltäglichen Erfahrungen zu sprechen, die viele machen, die heute Abend bestimmt auch dabei sein werden und was wir besser machen können.
Achso, da willst du auch ein bisschen was mitnehmen, was man dann politisch bearbeiten könnte.
Unbedingt.
Okay, und jetzt müssen wir natürlich über diesen aktuellen Anschlag sprechen, CSD Berlin. Eine Frau ist gestorben, 30 Personen sind zum Teil schwer verletzt, aber die, die verletzt sind, sind auf dem Wege der Besserung, soweit ich das in der Presse mitbekommen habe. Nun gibt es ja viele Vorschläge und ich dachte, dass wir vielleicht so 2, 3 davon hier mal aufgreifen. Also in Deutschland soll das eigentlich sogar ziemlich außergewöhnlich sein, dass es ein allgemeines Strafrecht gibt und dann nochmal ein Jugendstrafrecht, sprich, dass man bei jungen Menschen irgendwie Abstriche macht bei der Strafe, sag ich jetzt einfach mal so laienhaft. Und jetzt wird gefordert, das muss man ja vielleicht zurücknehmen, entweder ganz oder wenigstens etwas oder in solchen Fällen.
Also vielleicht darf ich eine Sache vorweg sagen, was mich immer ein bisschen beunruhigt ist, wenn PolitikerInnen wenige Tage nach solchen Anschlägen, wo es erstmal eigentlich darum gehen muss, eine richtige Analyse zu machen und zu verstehen, was ist wirklich passiert, welche Instrumente haben wir und welche wurden genutzt, welche wurden aus welchen Gründen vielleicht auch nicht genutzt. Ja, das ist, steht eigentlich an erster Stelle und es ist so ein bisschen reflexhaft, gerade wenn es ums Jugendstrafrecht geht, dann immer zu sagen, ja, das ist irgendwie schwierig und wir müssen entweder die Strafbarkeitsgrenze senken, also schon viel früher anfangen, bei noch jüngeren Menschen oder das ganze Ding muss weg oder so. Und so ein bisschen ist der Diskurs jetzt auch. Und das Jugendstrafrecht ist deshalb so wichtig, weil es viel mehr Instrumente bereithält, als unser Strafrecht sonst zur Verfügung hat. Und uns geht es ja eigentlich darum, die jungen Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen und nicht sie für viele Jahre einzusperren, weil sie sich immer weiter radikalisieren oder immer krimineller werden.
Aber der war ja nicht jung, der ist ja 21.
Ja, das ist richtig. Es ist eine individuelle Betrachtung des Gerichts. Das Gericht guckt sich an, ist die Person noch formbar oder ist sie das nicht? Und in dem Fall ist es, das ist vielleicht ein ganz wichtiger, wenn auch leicht pedantischer Unterschied, ist ja nicht eine Bewährungsstrafe verhängt worden, sondern man hat gesagt, die Frage, ob wir das zur Bewährung aussetzen oder nicht, machen wir abhängig davon, wie er jetzt durch dieses Deradikalisierungsprogramm kommt, ob er da reinkommt oder nicht da reinkommt. Ja, also so, man hätte dann jetzt im Zweifel auch die Bewährung nicht ausgesprochen und dann wäre er ins Jugendgefängnis gekommen.
Ja, also man hatte Hoffnung, aber er hat in der Vergangenheit auch schon enttäuscht, ne? Mehrfach, glaube ich, durch seine Straftaten.
Das ist so. Wir wissen aus der kriminalistischen Forschung allerdings, dass es tatsächlich eher hilfreich ist, mit dem Jugendstrafrecht unterwegs zu sein, on the long run, weil wir eben viel mehr Einfluss nehmen können auf diese noch formbaren Persönlichkeiten. Und als jemand, der die Gefängnisse in Hamburg verantwortet, kann ich dir sagen, wenn junge Menschen sehr früh für sehr lange Zeit in Haft kommen, mit anderen Erwachsenen, ist das nicht der Weg, der dazu führt, dass sie sich wieder auf den richtigen Weg begeben. Ja, also das ist echt tricky.
Ja, das läutet mir ein, aber vielleicht wäre keine Bewährung in solchen Fällen, wo dann die Öffentlichkeit ja auch bedroht ist.
Genau, aber das musst du nachweisen, ne? Also du musst halt, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist sozusagen die Frage, die Justiz klärt, was ist in der Vergangenheit passiert und welche Strafe können wir dafür aussprechen? Die Sicherheitsbehörden, die Polizei muss die Frage beantworten, was müssen wir jetzt präventiv tun, damit nichts weiter passiert? Und das ist interessant, weil jetzt wird die Fußfessel gefordert, die hat Berlin schon. Berlin hat schon eine Rechtsgrundlage, Berlin hätte schon die Fußfessel einsetzen können. Haben sie nicht gemacht? Das ist die Frage, die dann jetzt dort beantwortet werden muss. Und es gibt auch schon solche Instrumente wie Präventivhaft zum Beispiel, mit denen du dann für die Zukunft versuchen kannst, entsprechende Straftaten zu verhindern.
Ja, also jetzt nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt deine Meinung? Man hätte in diesem Fall auch zu härteren Mitteln greifen sollen, können, müssen?
Also ich glaube, die müssen jetzt einfach in einer vernünftigen Aufarbeitung diese Frage beantworten. Warum keine Präventivhaft? Warum haben ihn ja die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt und es trotzdem nicht verhindern können? Woran lag das eigentlich? Warum haben sie die Fußfesseln nicht genutzt, obwohl die Möglichkeit schon da ist? Und jetzt das so als allgemeine Debatte zu machen und zu verschweigen, dass man das eigentlich gekonnt hätte, das finde ich nicht in Ordnung.
Okay, man muss es untersuchen. Auf welcher Seite muss jetzt untersucht werden? Ist das auf der Justizseite oder auf der Polizeiseite? Die haben ja auch seine Wohnung heimlich überwacht und trotzdem nichts gemerkt.
Ne? Ja, also aus meiner Sicht muss es da jetzt eine Aufarbeitung von beiden Seiten gemeinsam geben. In einem parlamentarischen Verfahren würden wir das in Hamburg machen, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, entsprechenden Situationen, wo wir uns fragen mussten, haben wir alles getan? Oder gibt es möglicherweise auch noch irgendwo Nachsteuerungsbedarf? Ich bin für die Debatte durchaus offen, nur dass man die Ergebnisse schon kennt, bevor man analysiert hat. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig.
Ja. Und wie diskutieren wir das hier in Hamburg, also Polizei und Justiz? Was würden wir hier anders machen oder besser? Oder?
Wir sind natürlich auch auf die Analyse angewiesen, um jetzt sozusagen überhaupt rauszufinden, sind da Instrumente nur nicht angewendet worden oder fehlt tatsächlich irgendwas. Wir haben allerdings auch, sind insofern schon gut aufgestellt, dass es auch bei uns die Möglichkeit für Präventivhaft bereits gibt in unserem Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und auch wir könnten schon mit einem solchen Täter eine Fußfessel sozusagen einbinden in ein solches Setting. Und wir haben sehr gute Strukturen übrigens auch dafür in dem Fall, wo wir Leute aus dem Justizvollzug entlassen, ob nun aus der Untersuchungshaft oder aus der Strafhaft, wo wir bei bestimmten besonders gefährlichen Personen sehr intensiv bereits jetzt mit der Polizei und auch anderen Institutionen zusammenarbeiten, um solche Menschen dann im Blick zu behalten.
Ja, für mich ist es aber so, dass es ja nicht nur eine Straftat gegen Menschen ist, wo ja auch diese Frau jetzt zu Tode gekommen ist, sondern es ist ja auch ein Angriff auf die Demokratie. Der Islamismus ist ein Angriff auf die Demokratie. Dieser Täter macht das, weil er denkt, er muss Demokratie zerstören und Islamismus fördern. Also für mich sind das zwei dicke, fette Straftaten und dann würde ich mir noch mehr Schutz wünschen.
Das kann ich absolut nachvollziehen und deswegen muss man ja auch so eine tiefe Analyse machen und gucken, wo können wir effektiv nachsteuern. Nur so Dinge zu fordern, von denen wir gar nicht sagen können, ob die in dem Fall was geändert hätten, das finde ich einfach nicht lauter. Und ich glaube, es gibt noch einen ganz großen Bereich daneben, der jetzt gar nicht in der Debatte ist, das ist allgemein die gesellschaftliche Prävention. Die Bundesregierung streicht extrem wichtige Strukturen und Förderprojekte, die genau darauf ausgelegt sind, so wie Queer Leben, ja, also dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft Queer sein als Normalität empfindet und das ist, dass wir sozusagen an dieser Stelle gar nicht mehr in diesen Konflikt kommen und darüber jetzt gar nicht zu sprechen, das geht auch nicht.
Ja, Prävention hilft, ist ja so ein Merksatz. Und welche Art Prävention wäre das in solchen Fällen?
Also ich glaube, allgemein muss es ja nach wie vor darum gehen, der ist jetzt in Deutschland aufgewachsen. Der war die ganze Zeit in diesem System. Ich frage mich, wer hat denn darauf reagiert, auf die Radikalisierung? Wo hat denn da in Schule, im Sozialraum, wo hat denn da etwas stattgefunden, das dieses Problem aufgreift und ihn sozusagen wieder abholt in eine andere Richtung? Das sind Strukturen, die wir brauchen. Das ist viel schwieriger, darüber zu reden, weil es ist kleinteiliger und es kostet viel mehr Geld als jede Strafrechtsverschärfung. Und deswegen sind diese Strafrechtsverschärfungsdebatten bei Politikerinnen so beliebt.
Ja, Anna Galina, vielen Dank für das Gespräch und in 10 Minuten um 19.30 Uhr beginnt deine Veranstaltung hier im Breithaus Gewalt gegen Flinter und queere Menschen und ihr könnt euch jetzt noch sofort auf den Weg machen und mitdiskutieren.
Alles und herzlich willkommen.
Ja, Dankeschön.
Dank dir.